Hallo und herzlich willkommen zum Podcast An Apple a Day, dem Podcast für alle, die beim Thema Ernährung immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen. Mein Name ist Susi Dirisammer, ich bin Diätologin und Gesundheitswissenschaftlerin und mittlerweile seit über 15 Jahren beschäftige ich mich professionell mit dem Thema Ernährung und vor allem, wie uns die richtige Ernährung zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden verhelfen kann. In der heutigen Folge von Apple a Day habe ich einen absoluten Stargast, Nico Rittenau. Er ist für mich der vegane Spezialist im deutschsprachigen Raum. Nico ist Ernährungswissenschaftler, er ist gelernter Koch, er hat das Masterstudium in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin absolviert. Er ist Bestseller-Autor, YouTuber, Speaker, also er ist wirklich voll ausgebucht. Deshalb freut es mich umso mehr, dass er sich heute für mich Zeit genommen hat. Seine große Leidenschaft liegt einfach darin und so hat auch alles angefangen, in der Weitergabe vom Wissen zur Verbreitung von einer gesunden und nachhaltigen Lebensweise. Und das ist wahnsinnig spannend. Ich werde mich mit Nico jetzt unterhalten über seinen Werdegang, was seine Motive waren und seine ersten Schritte in eine vegane Ernährung, was sein Ziel ist bei seiner Arbeit, die er tagtäglich tätigt. Ich schlüpfe dann in die Rolle von einer Neo-Veganerin. Ich lasse mich heute mal beraten. Normalerweise berate ich, heute lasse ich mich von ihm beraten, was so die ersten Steps sind, worauf man achten sollte, sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll oder nicht. Sei gespannt und hör rein. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Nico, zu meinem Podcast. Es freut mich und ehrt mich wirklich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Bei deinem randvollen Terminkalender ist es ja gar nicht so einfach, aber ja, deshalb großes Dankeschön und jetzt schon, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo und herzlich willkommen.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und ich freue mich hier zu sein, hoffe, dass wir über einige spannende Ernährungsthemen sprechen und ja, kann es kaum erwarten.
Ja, sehr gut. Lieber Nico, du bist für mich einfach wirklich der absolute vegane Superstar. Ich könnte mir jetzt an dieser Stelle niemand Besseren vorstellen, als mit dir jetzt darüber zu sprechen, über eine vegane Ernährung. Also vegane Ernährung vielleicht nochmal vorweg. Es ist in aller Munde, aber vegane Ernährung bedeutet einfach den völligen, kompletten Verzicht auf tierische Lebensmittel.
Da sprechen wir noch, ob das wirklich das bedeutet.
Ja, ob es wirklich ist. Okay. Also du hast dich auf jeden Fall super intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich glaube, du lebst es einfach wirklich. Du hast unzählige Bücher geschrieben, gibst Online-Masterclasses, Ernährungsseminare, haltest Vorträge und. Also du bist wirklich wahnsinnig sattelfest in deinen Argumenten. Was mich jetzt einmal vorab einfach interessiert, Nico, warum bist du Veganer? Wie ist dein Werdegang? Und ja, seit wann machst du das eigentlich?
Ja, super gerne. Also vorab vielleicht kurz, weil du es ja angesprochen hast und ich dir da unhöflicherweise ins Wort gefallen bin, zum Thema vegan bedeutet Verzicht auf Tierprodukte. Das ist zwar in 99% der Fälle läuft es darauf hinaus, aber das muss es nicht zwangsweise und es ist auch nicht ein zwingender Bestandteil der Definition. Letztendlich geht es beim Veganismus darum, Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber allen fühlenden, leidensfähigen Lebewesen zu, soweit es geht und im Alltag umsetzbar ist, zu vermindern. Und nachdem zumindest auf industriellem Maßstab die Produktion tierischer Lebensmittel in vielen Fällen ethisch problematisch ist, spricht man vereinfacht gesagt davon, dass keine Tierprodukte gegessen werden. Wenn man jetzt aber ein bisschen in die Zukunft guckt und zum Beispiel sich die Frage stellt, kann man denn in vielleicht 5 bis 10 Jahren in großem Maßstab aus einer Zellkultur heraus Fleisch produzieren oder kann man über spezielle Präzisionsfermentationstechniken Milchproteine produzieren, ohne dass man dafür eine Kuh melken muss, dann haben wir plötzlich tierische Produkte, die frei von dem negativen Rucksack dieser ethischen und auch ökologischen Probleme sind und dann sind die per Definition auch vegan, aber trotzdem tierisch. Aber du hast natürlich vollkommen recht, aktuell in den meisten Fällen spricht man von einer rein pflanzlichen Ernährung, beziehungsweise Pilze isst man auch, die ja rein biologisch keine Pflanzen sind. Aber natürlich kann man auch in manchen Fällen jetzt diskutieren, ob jetzt, wenn man, weiß ich nicht, Honig von seinem Imker von gegenüber hat, der keine Tierausbeutung im klassischen Sinn hat, oder man sich ein Huhn gerettetes haltet und von dem die Eier isst, ob das dann vegan ist oder nicht. Aber natürlich im Großen und Ganzen hast du vollkommen recht, in fast allen Fällen bedeutet das Verzicht auf Tierprodukte. So,
das ja, okay, sehr spannend, weil Entschuldigung, das ist natürlich auch, was uns die Zukunft dann noch bringen wird, wahnsinnig, wahnsinnig spannend, ja.
Genau, vielleicht haben wir auch noch Zeit und Lust, darüber zu sprechen, aber zu meinem Werdegang, ich habe es ja wahrscheinlich mit den ersten Worten schon durchblitzen lassen, ich komme ursprünglich aus Österreich, bin geborener Kärntner, bin in Klagenfurt aufgewachsen, habe dann in Warmbad Villach meine Ausbildung zum Touristikkaufmann gemacht und hatte früher immer den ursprünglichen Wunsch, in der Hotellerie und Gastronomie Fuß zu fassen. Am liebsten irgendwo, wo es schön warm ist. Auf einer exotischen Insel, auf den Cayman Islands oder irgendwo anders, wo ich ein Luxushotel managen kann und dem kalten österreichischen Winter entfliehen kann. Und das war dann auch mein Karriereweg für recht lange Zeit. Bin dann nach der Matura mit 18 nach Wien gezogen, beziehungsweise mit 19 nach dem Zivildienst und habe dann Unternehmensführung studiert in Wien und wollte mich eben auf diesen Karrierepfad begeben. Im Zuge dessen bin ich aber mehr und mehr auch mit vielen anderen Themen, unter anderem Thema Ernährung, Weltgesundheit, Klimawandel und so weiter in Berührung gekommen. Und das hat mich zuerst einmal sehr aus dem Ruder geworfen, als mir die Dimension dieser Probleme bewusst wurde. Es hat aber auch dazu geführt, dass plötzlich mein Wunsch nach Hotelmanagement relativ sinnentleert schien und ich eher etwas Sinnstiftenderes meiner Zeit machen wollte. Und über eine Verkettung von Zufällen und Wegfügungen bin ich dann letztendlich in Berlin gelandet und habe mich für das Thema der veganen, vegetarischen, also am Anfang vegetarisch, dann vegane Ernährung interessiert, weil ich gemerkt habe, dass das vereinfacht gesagt ein Multiproblemlöser für vieles wäre. Natürlich ist es nicht die Lösung auf alle Probleme unserer Zeit, bei weitem nicht. Aber es ist ein interessantes Tool, was neben der offensichtlichen tierethischen Komponente auch einen sehr großen Einfluss auf das Thema der Weltgesundheit, Stichwort Antibiotikaresistenzen, zoonotische Pandemien, in einer der wir ja gerade auch leben, betrifft, aber auch das Thema Ressourcenverschwendung, Flächenverbrauch, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen. Also sehr viel Ökologisches und Weltgesundheitliches hängt da auch dran. Und einzig und allein, weil ich damals, das ist jetzt schon über 10 Jahre her oder knapp 10 Jahre her, mir unsicher war, ob ich das wirklich trotz all der ethischen und ökologischen guten Gründe für mich persönlich gesund durchführen kann. Einzig und allein aus dem Grund habe ich dann damals angefangen, einen berufsbegleitenden Bachelor im Ernährungswissenschaftsbereich zu machen, einfach um für mich zu verstehen, ob man das machen kann, weil da war vor knapp 10 Jahren die Berichterstattung und auch die Informationsbereitstellung auf den sozialen Medien noch nicht so gut wie heute und ich war mir einfach unsicher. So viele aus meiner damaligen Bubble meinten ja, Nico, wenn du kein Fleisch isst, dann wirst du vom Fleisch fallen. Und wenn du kein Milch konsumierst und kein Käse, dann kriegst du ja kein Kalzium. Und wenn du kein rotes Fleisch isst, zu wenig Eisen und ohne Eier fehlt dir hochwertiges Protein, Fisch liefert ja viel Jod und Omega-3 und so weiter. Und ich hatte dem nicht so viel entgegenzubringen. Und um halt zu verstehen, ob das jetzt ein kompletter Schuss in den Ofen ist, habe ich angefangen, das zu studieren und habe damals aber auch nicht gedacht, dass daraus ein Beruf werden könnte, wie er jetzt heute geworden ist. Sondern wollte das für mich persönlich verstehen und habe dann, um jetzt das ein bisschen abzukürzen, ohne zu lang zu machen, habe dann im Laufe der Zeit eben gemerkt, dass das akademische Wissen über Ernährungswissenschaft im Kontext der pflanzenbetonten oder veganen Ernährung sehr unterrepräsentiert, sowohl in den klassischen Medien als auch in den sozialen Medien ist und habe dann aus dem Grund heraus einfach Informationen bereitgestellt auf meinem damals eigenen Facebook-Kanal, habe, wenn immer ich auf Messen irgendwo war, versucht, dort auch die Informationen an die Redner auf der Bühne, wenn die Kochshows gemacht haben, zu geben. Irgendwann wurde ich dann selber angefragt für Vorträge und wollte einfach die Informationen bereitstellen. Habe irgendwann dann einmal auch nach dem Bachelor dann ein Masterstudium begonnen und zufälligerweise im ersten Buch einen Spiegel-Bestseller gemacht und das hat dann eigentlich erst alles ins Rollen gebracht. Genau so. Im kurzen Abschnitt.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ja, finde ich cool. Und wann war dann der Schritt, wo du sagst, okay, seitdem hast du jetzt deine Ernährung wirklich optimiert? Also lebst du es auch wirklich? Nicht nur die Ernährung, sondern generell?
Also tatsächlich zwischen dem Umstieg auf eine vegane Ernährung und dem Wandel hin zu einer optimierten veganen Ernährung verging auch noch relativ viel Zeit. Am Anfang habe ich viele der Fehler gemacht, die ich heute versuche, den Leuten zu ersparen. Ich bin vor knapp 10 Jahren vegan geworden im Februar, also 9,5 Jahre, glaube ich, so Februar 2013 herum müsste es gewesen sein. Und dann im Februar jetzt 23 wäre dann 10-Jähriges. Und auch das war jetzt nichts, was von heute auf morgen von 0 auf 100 passiert ist, sondern das hat durchaus auch ein paar Wochen, vielleicht auch Monate gedauert. Bin auch niemand, der jetzt ideologisch verhaftet ist, sondern einfach philosophisch verhaftet ist und entsprechend auch nicht dogmatisch ist. Und ich habe natürlich viele der Fehler gemacht, die man so tunlichst vermeiden sollte und erst im Laufe meines Ernährungsstudiums und dann auch wirklich ganz, ganz, ganz aktuell mit dem Schreiben meines ersten Buches, was ich so 2016 angefangen habe, wie ich mich schon oder 2,5, 3 Jahre vegan ernährt habe, das dann im September 2018 rauskam. Erst mit dieser Recherche habe ich wirklich das Thema der Ernährung insgesamt und das Thema der veganen Ernährung im Speziellen komplett am Schirm gehabt, weil, also um das die Dimensionen da begreifbar zu machen, letztendlich kam aus dieser Recherche ein über 500-seitiges Buch heraus mit über 2000 Literaturquellen. Das heißt, ich saß da wirklich sehr, 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 sehr viele Monate dran und habe da daran gearbeitet und recherchiert.
Ja, das merkt man wirklich, wenn man deine Bücher liest und durchforstet. Also es ist wirklich alles immer wissenschaftlich belegt. Du tauchst da wirklich immer sehr tief in die Materie ein. Also ja, ich kann sie nur herzlichst empfehlen und wärmstens weiterempfehlen. Ja, und wie hat eigentlich, was mich dann immer so interessiert oder was auch immer für mich so ein Thema ist, ja, wie ist dann, wie reagiert das Umfeld? Sprich, aber jetzt nicht im Sinne, was denken die davon, dass du jetzt dich vegan ernährst, aber einfach, wie war dein soziales Leben dann auch? Also, weil da sehe ich auch relativ viele Hürden noch anfangs oder denken sich vielleicht auch viele, oh, weiß nicht, wann wir dann alle essen gehen oder wann ich zum Essen eingeladen werde oder wie ist das eigentlich dann erfolgt?
Also man muss in der Situation auch dazu erwähnen, ich war damals ja dann neu in Berlin und durch meine Arbeit in diesem Kosmos hatte ich natürlich sehr schnell ein sehr vegan-freundliches Umfeld. Zwangsweise durch die räumliche Distanz zu meinem alten Umfeld in Österreich hatte ich damit relativ wenig zu tun. Entsprechend hatte ich dann eine sehr einfache Umstellungszeit mit relativ wenig nervigen Gesprächen mit Freunden und Verwandten. Ich kenne es aber von sehr, sehr vielen Leuten, die sich umstellen, vielleicht sogar auch noch zu Hause leben oder in irgendeinem sozialen Verbund sind, der das weniger akzeptiert. Und natürlich kann es da super schwer sein. Von daher habe ich da jetzt leider gar keine helfenden Anekdoten aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, aber sehe, dass es ein Thema ist. Es gibt ein sehr gutes Buch von der amerikanischen Psychologin Dr. Melanie Joy, das heißt im Englischen Beyond Beliefs, wird jetzt gerade auf Deutsch übersetzt. Und da geht es genau um diesen Aspekt, wie kann man denn oder wie sollte man denn sozusagen mit einer nicht veganen Familie oder einem nicht veganen Umfeld kommunizieren, um zum einen sicherzustellen, dass durchaus der eigene Standpunkt auch so rüberkommt, wie er rüberkommen soll, trotzdem aber die persönliche, private Verbindung nicht aufgrund der Verschiedenheiten in jetzt zum Beispiel der Ernährungsweise darunter leiden. Denn das Wichtigste aus meiner Sicht in dem ganzen Kontext ist, dass auch wenn man zum Beispiel jetzt Meinungsverschiedenheiten in diesem Aspekt hat, dass die Beziehungsebene nicht darunter leidet. Weil wir wollen ja vermeiden, dass Menschen vegan werden und sich dann plötzlich von dem ganzen Umfeld abkapseln, weil sie sich unverstanden fühlen. Das heißt, auf beiden Seiten gilt es da, eine kluge Kommunikation zu wählen. Und das wird in dem Buch sehr, sehr gut beschrieben.
Ah, sehr gut. Das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Literaturtipp, weil diese Frage stelle ich mir trotzdem oft, dass man ein bisschen so vielleicht zum Außenseiter wird oder nicht, aber das werde ich mir zu Gemüte führen.
Vielleicht, zu dem noch ergänzend, weil man weiß, dass das eine der größten Hürden für die langfristige Aufrechterhaltung jeglicher, unter Anführungszeichen, alternativen Ernährungsweise die Peer Group ist. Das heißt, gerade durch die sozialen Medien haben wir ja glücklicherweise die Möglichkeit, uns mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Und das gibt auch Halt und gibt auch Sicherheit und ist, denke ich, auch wichtig. Von daher, wenn man nicht gerade in einem 5-Einwohner-Dorf wohnt, ist die Chance relativ groß, dass man über die sozialen Medien Personen findet, die gleichgesinnt sind. Und ich finde es auch wichtig, wenn man sich für das Thema der veganen Ernährung interessiert, dass es nicht zum allbestimmenden identifikationsstiftenden Thema wird. Also es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema mit wahnsinnig viel Einfluss auf alles um uns herum, übertrieben gesagt, aber durchaus auch berechtigt gesagt. Aber es ist trotzdem nicht das einzig Wichtige im Leben. Und wenn wir es nicht zum Zentrum unseres Lebens machen, sondern zu einer wichtigen Säule unserer Persönlichkeit, dann ist es auch deutlich unwahrscheinlicher, dass es zu so großen Konflikten führt, weil man eben durchaus auch einmal, wenn man jetzt bei den Großeltern ist, über was anderes sprechen kann als über die persönliche Ernährung.
Ja, also lieber Nico, ich sehe schon, wir könnten uns da stundenlang darüber unterhalten. Du hast wahnsinnig viele spannende Aspekte. Ich muss mir jetzt ein bisschen fokussieren bei meiner Podcast-Folge darauf. Also ich habe mir vorgenommen, ich möchte heute mit dir sprechen. Also ich bin eine Diätologin. Ich weiß vielleicht gar nicht so wenig über vegane Ernährung. Bin da relativ viel damit konfrontiert, aber Profi auf dem Gebiet bin ich bei weitem nicht, aber ich möchte einer werden. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich schlüpfe jetzt einfach einmal in die Rolle von einer Neo-Veganerin oder einer Frau, die sich einfach gerne vegan ernähren möchte. Ja, und mich würde einfach interessieren, was wären so die ersten Steps, die du mir raten würdest? Also wenn ich jetzt einfach auch daran denke, was soll ich als Erster verbannen oder was wären so die ersten Schritte, die du mir empfehlen würdest? Also quasi ich als Einsteigerin und du als Profi.
Ja, also zum einen einmal so auf der Metaebene den Wunsch an die Leute, dass sie es weniger als Verbannen von Dingen sehen, sondern mehr als interessante kulinarische Erfahrung, denn bei den meisten Leuten läuft es darauf hinaus, dass sie deutlich mehr neue Lebensmittel und Gerichte kennenlernen, als sie unter Anführungszeichen verbannen oder streichen, weil man eben zwangsweise ein bisschen kreativ werden wird am Anfang und so deutlich tiefer in die kulinarischen Gefilde abtaucht. Wie schnell man jetzt sozusagen umstellt, ob das von wirklich heute auf morgen ist oder man vielleicht anfängt mit den Dingen, die leicht fallen, sei es vielleicht das Frühstück, wenn man da eh schon überwiegend pflanzlich isst, oder eher das Abendessen, wenn man da mehr Zeit hat, oder eher das Mittagessen, wenn man da vielleicht eh in der Kantine die Auswahl hat, das kann jedem selbst überlassen bleiben. Wichtig ist, dass man sich selbst nicht unnötig viel Druck und Belastung macht, denn wir leben aktuell in einer nicht veganen Welt, ungefähr 99% der westlichen Welt sind nicht vegan und entsprechend ist es noch ein gewisser Mehraufwand, sich konsequent vegan zu ernähren, und das kann man mit etwas Übung sehr einfach in den Alltag integrieren, man sollte aber eben das durchaus sich die Zeit geben, die Basics zu lernen und mitzubekommen. Das heißt, der erste Schritt wäre mal vielleicht einen Blick auf die 2-3 bekanntesten veganen Rezepteblogs zu werfen und zu gucken, was kann man denn jetzt eigentlich noch essen? Denn man wird überrascht sein, wie vielfältig das Angebot ist. Und auch wenn man eben diese deftig fleischigen oder käsigen Geschmäcker mag, im Prinzip auf biochemischer Ebene sind das ja alles Verbindungen, die zu diesen Geschmäckern führen, die nicht im Monopol im Tier verhaftet sind, sondern durch gewisse Lebensmittel oder gewisse Zubereitungsmethoden kann man diese kräftigen Umami-Aromen auch in pflanzliche, vegane Gerichte bringen. Das heißt, man muss, wenn man es klug macht, eigentlich auf nichts verzichten. Und um jetzt ein paar zu nennen, es gibt einen Blog, der heißt Veggies von Lea Green, oder ein Blog, der heißt Eat This von Jörg und Nadine. Da findet man eine große Vielfalt an großartigen Rezepten und wird sich eben angucken, hey, was sind denn meine Lieblingsgerichte? Ist da vielleicht etwas zufällig schon vegan? Wie kann ich vielleicht gewisse Dinge einfach veganisieren, indem ich beispielsweise meinen Kaffee statt Kuhmilch mit aufschäumbarer guter Hafermilch mache, mein Porridge vielleicht statt Kuhmilch mit Pflanzenmilch mache, wenn ich in der Früh gerne irgendeinen Frischkäse auf mein Brot streiche, vielleicht probiere ich mal einen Hummus oder irgendeinen anderen veganen Aufstrich. Also da gibt's relativ schnell viele Komponenten, die man ohne großen Aufwand tauschen kann und quasi ohne auch Verhalten ändern zu müssen, einfach nur einzelne Elemente austauscht und damit sowohl ernährungsphysiologisch als auch kulinarisch ähnliche Effekte erzielen kann und ähnliche Ergebnisse. Und dann wird man, der Rest wird eh von alleine kommen. Man merkt eben, man streicht Käse, Fleisch, Fisch, Eier, Milch, das sind so die großen Kategorien. Und da wird man eben Alternativen dafür finden müssen. Ich glaube nicht, dass es da einen goldenen Weg gibt mit einem 5-Punkte-Programm, das man durcharbeiten wird. Mhm. Da hat jeder auch so ein bisschen seine eigenen Wege. Es gäbe theoretisch, wenn es einen interessiert, zum Beispiel von der Veganen Gesellschaft Österreich, gibt es auch so ein online kostenloses Vegan-Starter-Programm. Da kann man sich gratis registrieren und dann kriegt man über die ersten Wochen hinweg immer wieder mal Essenstipps, Ernährungstipps, Inspirationen, dass man da so ein bisschen mitgeführt wird. Das kann vielleicht am ehesten noch helfen. Aber letztendlich muss man da keine große Sache draus machen. Also es gilt es, kleine Einmaleins der veganen Ernährung zu kennen, um sich auf Dauer gesund und bedarfsdeckend vegan zu ernähren. Da gibt es durchaus einige Stolperstellen und Stolperfallen, die sollte man kennen. Aber man muss da jetzt keinen Crashkurs besuchen, als wenn man jetzt auf dem Himalaya steigen würde und sich da wochenlang in dieses Training begeben.
Okay, ich sehe schon, das gefällt mir sehr gut, weil ich sage auch immer, mit kleinen Schritten erreicht man viel und so kann ich mir das auch vorstellen. Ich bin auch ganz deiner Meinung, das Thema kreative Küche, also so bin ich eigentlich immer mehr und mehr, ich und mein Mann eigentlich gemeinsam, sind wir immer mehr und mehr auf vegane Rezepte gestoßen, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde, was sie da einfach jetzt auch tut, Gott sei Dank. Also es gibt einfach auch schon extrem viele eben Blogs oder auch ist das Thema vegan kommt einfach auch immer mehr. Mir gefällt auch eigentlich das Synonym fast noch ein bisschen besser, die pflanzenbasierte Ernährung, wo man einfach auch weiß, aus gesundheitlicher Sicht, dass es halt einfach auch unzählige Vorteile hat. Ich möchte nur eine kurze Anekdote sagen. Ich habe vor, glaube ich, mittlerweile 12 Jahren einmal einen Workshop von meinem Berufsverband besucht, wo es schon um das Thema vegane Ernährung gegangen ist. Und wir haben dann im Anschluss einen Kochkurs gehabt. Und ich weiß noch ganz genau, wir sind in diese Schauküche gegangen und es waren ausschließlich verpackte Lebensmittel, Fertigprodukte, Backerl aufreißen und so weiter und so fort. Ich habe das letztes Jahr noch einmal gemacht, halt ohne Kochworkshop, weil dank der Pandemie ist alles ins Wasser gefallen. Aber ich habe nur so gestaunt, also eine Kollegin von mir hat sich auch total darauf spezialisiert und was man eigentlich alles jetzt schon weiß, wie man einzelne natürliche Lebensmittel miteinander kombinieren kann und eben den und den Geschmack erzielt und so weiter und so fort. Also wirklich, weil es ist auch immer ein Argument bei meinen Kunden, ja, das ist ja dann alles, dann kauft man halt diesen Fleischersatz und dann kauft man, es ist noch ein bisschen negativ behaftet, wenn man sagt, jetzt gerade im Thema Fertigprodukte. aber dass sie da einfach auch schon wahnsinnig ein Riesenwissen aufgebaut hat, rein von der Ernährungs-, von der Küche her, vom Kochen her, vom Küchentechnischen, das wollte ich sagen. Das ist einfach so spannend und deshalb kann ich eigentlich auch nur jeden ermutigen, einfach mal probieren und eben auch bei diesen Blogs, die ich übrigens dann nachher auch anführen werde, unten bei der Beschreibung, einfach da mal schlau macht. Ja, also insofern danke mal für diesen Tipp auf jeden Fall. Ja, und gerne, dass es nicht so streng sein muss zu Beginn, genau.
Genau, man darf ja auch nicht vergessen, letztendlich, du hast das schon angesprochen, pflanzenbetonte Ernährungsstile haben auch in sich wahnsinnig viel gesundheitliches Potenzial. Der Veganismus als sozusagen rein pflanzliche, mehr oder weniger Ernährung hat natürlich primär eine ethische Komponente, aber dass ungefähr 3/4 unserer Kalorien in der Humanernährung aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln bestehen sollten, ist weltweiter Konsens. Von WHO über Österreichische Gesellschaft für Ernährung, Deutsche, Schweizer, Amerikaner, da besteht gar kein Zweifel. Das heißt, auch wenn man sich mischköstlich ernährt und Fleisch, Käse, Milch, Eier konsumiert, schadet es niemandem. Im Gegenteil, das würde drastisch helfen, wenn man mehr vegane Gerichte einbaut, weil sie im Wochendurchschnitt natürlich den Anteil an Gemüse, an Pflanzen, an Hülsenfrüchten erhöhen würden und man somit eher auf die Verhältnisse von pflanzlicher zu tierischer Nahrung kommt, wie es jetzt die Fachgesellschaften vorschreiben. DGE in Deutschland beispielsweise empfiehlt aktuell der deutschen Bevölkerung, und ich glaube, die Österreicher sind da auch nicht weit davon entfernt, ungefähr die Hälfte an Fleisch nur zu essen, wie es aktuell gemacht wird. Und wenn man aber die Hälfte an Fleisch konsumiert, muss man natürlich gucken, woher kriege ich jetzt meine Proteine, meine Mineralstoffe etc. Und das kriegt man auch aus Pflanzen, aber man sollte wissen, woher, und sollte eben diese Vielfalt an Hülsenfrüchten, an Tofu, an Tempeh, an Seitan, all diese großartigen Lebensmittel regelmäßig in den Speiseplan einbauen. Und es macht ja für die Welt auch, und das ist ja auch der interessante Ansatz, für die Welt würde es ja kurzfristig keinen Unterschied machen, ob jetzt die halbe Welt vegan wird oder ob die gesamte Welt den Konsum tierischer Produkte um die Hälfte reduziert. Klar, langfristig würde das unterschiedliche Szenarien ergeben, aber zumindest kurz- und mittelfristig, auch mit Hinblick auf den Klimawandel, wäre das von den Emissionen her die gleiche Gleichung im Endeffekt. Und es ist aber deutlich realistischer, dass wir den Großteil der Leute zu einer Reduktion bewegen können, als eine größere Menge, als jetzt die 1-2% zum wirklichen kompletten Verzicht. Und deswegen halte ich es auch für so wichtig, alle Menschen, die sagen, hey, ich möchte jetzt kein Veganer werden, zumindest sie dazu zu bewegen, veganer zu werden, mit kleinem V, und mehr pflanzliche Lebensmittel zu essen.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Genau so ist es. Nico, Hand aufs Herz, fehlt dir irgendwas? Hast du ab und zu einfach, keine Ahnung, irgendein Verlangen noch, irgendwas? Ich meine, nach so langer Zeit wahrscheinlich nicht mehr, aber gibt es irgendwas, was du sagst, auf das verzichtest du ganz bewusst, aber das würdest du schon ab und zu gerne mal wieder essen?
Ja, voll. Also ich habe heute noch feuchte Träume von Parmesan. Also natürlich, es ist weit gefehlt. Es wird natürlich durch Fortschritte in der Lebensmitteltechnologie immer besser möglich, auch entsprechende Aromen und Umami-Flavors über pflanzliche oder auch über Pilzkomponenten in die Ernährung zu bringen. Aber ein 1:1 Ersatz von Parmesan, was die Textur und den Geschmack angibt, gibt's heute noch nicht, und das muss man sich aus dem Kopf schlagen. Das heißt, natürlich ist dann ein gewisser Verzicht und eine gewisse Verzichtskomponente drin, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber für mich hat sich relativ schnell eben die Frage gestellt, wie viel ist mir jetzt der Moment des Genusses, den ich vielleicht nur zu 30% oder 40% durch Parmesan-Alternativen abdecken kann, wie viel sind mir denn diese 70% Genussverlust für die 5 oder 10 Minuten Essen wirklich wert, und vor allem, was bedeutet das denn für mein Umfeld? Und da war für mich einfach ganz klar, dass der Schaden, den natürlich ich alleine richte, keinen Schaden an. Weil was ich jetzt mache als Person, ändert ja mal akut gar nichts in der Welt. Aber wenn man das ein bisschen größer denkt und auf Gesellschaftsebene bringt, dann wäre das Leid und auch die Vermeidung der Ausbeutung und auch die ökologischen Aspekte einer kollektiven, zumindest drastischen Reduktion von Tierprodukten wie leckerem Parmesan, leckerem Mozzarella, leckerem Hirtenkäse, was ich alles super lecker finde, durchaus wichtig für unsere Welt. Und nachdem ich mir schwer tun würde, etwas zu predigen, was ich selber nicht lebe, war für mich klar, dass ich es für mich persönlich sehr strikt und auch sehr streng mache, auch wenn ich mit allen anderen Leuten deutlich weniger streng und strikt bin. Aber ich wollte zeigen, dass es natürlich geht und dass man auch mit diesem vielleicht anscheinlichen Widerspruch leben kann, dass man nicht jedes Bedürfnis, was man hat, auch dem sofort nachgehen muss. Weil wenn wir in uns reinhören, wir haben wahrscheinlich eine ganze Reihe an Bedürfnissen, die wir aber nicht vollziehen, weil wir wissen, wir würden mit ihnen anderen Leuten entweder schaden oder sie zumindest einschränken oder wenigstens verärgern. Und zu Recht lassen wir dann manche Dinge. Und beim Essen hat sich aber diese Mentalität eingebürgert, dass solange schmeckt, ist alles in Ordnung. Und wenn wir darüber nachdenken, was denn unsere täglichen Essensentscheidungen beim Frühstück, Mittag und Abendessen mit unserem Umfeld machen. Und daher war dann für mich eben der Punkt, obwohl ich Eiergerichte liebe, obwohl ich Parmesan liebe und Hirtenkäse und alles, ich das jetzt einfach nicht mehr esse. Aber ich verstehe, wenn es Leuten schwerfällt, davon wegzukommen oder es zu reduzieren, weil es sind leckere Produkte. Ich meine, Käse steckt voller Salz und Fett und das sind Dinge, die wir einfach mögen. Und auch die Umami-Komponenten durch die Fermentation der Proteine, das ist wie gemacht für unsere Geschmacksknospen. Und da muss man halt gucken, dass man zumindest adäquate Alternativen findet.
Mhm. Ja, vor allem auch, ich denke mal, es ist ein wichtiger Ansatz, was ich mir jetzt auch mitnehme, was sicher auch gut ist oder was von meinem Mindset her vielleicht auch noch so ein bisschen verankert ist, du mir aber schon erfolgreich ausgetrieben hast, ist das Thema immer nur darauf zu denken, auf was man alles verzichten muss und das nicht mehr und das nicht mehr, vielleicht eher wirklich mehr vom Kopf her, das so zu fokussieren, was Neues probieren, neue Rezepte ausprobieren und so weiter und dann rückt das sowieso automatisch mehr ins Leben ein. So ist mir eigentlich jetzt, wo ich so drüber nachdenke, indirekt auch gegangen und das finde ich eigentlich einen guten Ansatz, dass man, auch ich, ja, ich muss mich auch an der Nase nehmen, nicht nur daran denke, was alles nicht mehr geht, sondern was alles geht, was man alles daraus machen kann eigentlich. Also,
ja, das ja,
wichtiges halt Learning schon mal für mich, mehr. Danke.
Gerne. Und natürlich, du hast das vorhin auch angesprochen, auch etwas kritisch und natürlich, wie immer, sollte man das auch differenziert betrachten, aber dieses ganze Thema der Fleisch- und Käsealternativen in der veganen Ernährung ist ja, und du hast ja auch etwas negativ konnotiert, in der Gesellschaft oft noch mit so einem großen Fragezeichen behaftet, so, warum gibt's das und warum macht man das und ist das nicht irgendwie komisch und widersprüchlich und unnatürlich, wenn jetzt jemand sagt, er isst kein Fleisch mehr oder kein Käse mehr, aber isst dann etwas, was möglichst nahe an das Geschmackserlebnis rankommt. Und vor allem, warum ist das vielleicht doch eine schlaue Idee? Und zum ersten Punkt, die allermeisten Menschen, inklusive mir, haben ja nicht aufgehört, Fleisch und Käse zu essen, weil sie es nicht mochten. Im Gegenteil, würde es auf Bäumen wachsen, würde sie jeden Tag essen, aber weil eben die Art der Produktion etwas Problematisches ist. Und wenn man Möglichkeiten findet, und wir sprechen jetzt nicht von dem einen kleinen Biobauernhof, der eh ganz anders arbeitet wie der Großteil, sondern wenn wir wirklich an eine Welternährung oder zumindest an eine Bevölkerungsernährung denken, dann sind diese Produkte immer ethisch problematisch. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, aufgrund einer anderen Basis, weil man eben nicht von der Kuh, sondern von der Pflanze anfängt, ähnliche kulinarische und zukünftig auch ernährungsphysiologische Produkte zu konzipieren und zu produzieren, die aber eben nicht diesen negativen Rucksack mitbringen, dann ist das eigentlich gar nicht widersprüchlich, sondern total ein konsequenter, logischer Schritt. Und je besser die Technologie wird, desto besser werden diese Produkte. Dann wird oft gesagt, ja, aber das ist ja total industriell verarbeitet und total unnatürlich. Und auch hier muss man sagen, ja, das ist beides korrekt. Aber wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, ist beides nicht wirklich ein valides Argument für oder gegen etwas. Denn ich meine, wir sprechen jetzt gerade über sehr lange Distanz, sehr unnatürlich über Elektronik und freuen uns darüber, weil es uns hilft. Wir leben in Häusern anstatt in Höhlen. Wir haben unser gesamtes Leben ist ein kulturelles und Kultur ist quasi das Gegenstück zur Natur. Und wir romantisieren natürlich Natur oft als dieser schöne Ort, wo wir uns entspannen. Aber die Natur ist in erster Linie, wenn wir uns die wirkliche Natur angucken, grausam. Und wir haben Zeit unseres Lebens versucht, möglichst weit weg davon zu kommen. Aber beim Essen haben wir eben immer noch diesen Natürlichkeitsfehlstoß in uns. Aber die Natürlichkeit einer Sache ist nie ein Argument für oder gegen etwas. Die Frage ist, ist es gesund? Ist es ethisch? Ist es nachhaltig? Und all das trifft auf diese Produkte zu, wenn sie gut gemacht sind. Und so können wir, und auch die Tatsache, dass es industriell verarbeitet ist, sagt nur mal, okay, ja, es wurde in einer Fabrik gemacht, aber ist es deswegen automatisch ungesund? Nee, wenn es schlecht verarbeitet ist, ja, wenn es gut verarbeitet ist, nicht. Und daher sollten wir uns von all diesen Labels lösen und einfach gucken, hey, wie sieht denn eine, im Englischen gibt es dieses Konzept der sogenannten Planetary Health Diet von der Eat Lancet Kommission, vielleicht hast du von der auch gehört. Das ist im Prinzip ein Zusammenschluss der führenden Wissenschaftler, Epidemiologen rund um den Planeten. Und die haben geguckt, wie können wir eine Welternährung gestalten, die sowohl gesundheitlich als auch ökologisch mit unseren Ressourcen vertretbar ist. Und wenig überraschend kommt da auch eine 85% pflanzliche Ernährung raus. Und wenn aber Leute jetzt eben sagen, hey, ich mag aber Fleisch und ich mag aber Parmesan, aber ich verstehe, dass ich das halt nicht jeden Tag aus ökologischen, ethischen und gesundheitlichen Gründen essen kann, dann ist es ja eigentlich ziemlich cool, wenn wir in ein paar Jahren aus einer Zelle das gleiche Stück Fleisch züchten können, ohne dass wir dafür eine Kuh töten müssen, die ganze Zeit Methan ausstößt und Ressourcen verschwendet. Oder wenn wir eben Käse produzieren können, ohne dass wir eine Kuh dann scharf zwangsschwängern müssen, den Nachwuchs dann entreißen und das Ganze dann über einen relativ unethischen Produktionsweg machen. Und daher sind diese Produkte, auch wenn viele Leute ihren Sinn nicht verstehen, ein integraler Bestandteil, auch für die Leute, die nicht rein vegan sind, weil sie die Möglichkeit bieten, diese gewohnten und geliebten Geschmackserlebnisse zu bieten, ohne Verzicht zu üben.
Mhm. Absolut. Ja, Das ist sicher ein sehr gutes Argument. Das werde ich jetzt in Zukunft auch anbringen, weil so muss man es einfach auch sehen. Ganz einfach. Nico, ich hätte noch eine wichtige Frage, weil ich trotzdem jetzt als Diätologin halt sehr viel mit Krankheiten, ernährungsassoziierten Krankheiten konfrontiert bin. Nico, hast du irgendwie, jetzt wenn du was Persönliches von dir preisgeben möchtest, hast du irgendeinen positiven gesundheitlichen Benefit, den man ja immer wieder hört und das ist auch belegt. Mhm. Aber hast du persönlich irgendwas Positives daran bemerkt, dass du jetzt oder dich vegan ernährst?
Für mich persönlich, ich war jung und durchschnittlich gesund, als ich mich umgestellt habe und bin dann weder in den nächsten 5 Jahren extrem gealtert noch irgendwie jünger geworden. Das heißt, das ist natürlich...
Schade. Ja, das wäre natürlich super Longevity. Dann glaube ich, würden alle sich vegan ernähren.
Auf jeden Fall. Nee, das Ding ist eben, also all diese positiven Effekte, die man sieht und die auch in der Literatur gut beschrieben sind, die merkt man natürlich vor allem, wenn Menschen jetzt vielleicht schon im Rahmen der zweiten Lebenshälfte, im Rahmen einer jahrzehntelangen schlechten westlichen Mischkost umstellen. Ich habe mich davor recht ausgewogen, nicht vegan ernährt und habe mich eben am Anfang ehrlicherweise auch vielleicht sogar schlechter ernährt für einen gewissen Zeitraum, bis ich dann das kleine Einmaleins der veganen Ernährung verstanden habe. Und jetzt würde ich sagen, ist meine Gesundheit genauso gut oder schlecht, wie sie wäre, wenn ich eine gut geplante Mischkost mit einem hohen Anteil an vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln zu mir nehmen würde. Der Vorteil, warum oft vegan lebende Menschen in Studie nach Studie nach Studie besser abschneiden, wie mischköstlich essende Menschen, hat weniger was mit dem Label per se zu tun, sondern dass sich im Durchschnitt vegan lebende Menschen einfach besser mit der Materie auseinandersetzen und klügere Essensentscheidungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten treffen. Und da sehen wir ganz klar, zum Beispiel in der Adventist Health Study sehen wir ein 60% knapp drunter oder drüber, geringeres Diabetes Typ 2 Risiko unter den vegan lebenden Adventisten im Vergleich zu den mischköstlichen. Und hier wurde schon für Alter und andere soziodemografische Merkmale korrigiert. Wir sehen deutliche Risikoreduzierung für gewisse hormonsensitive Krebsarten. Prostata beim Mann, Brust bei der Frau, bei im Prinzip sämtlichen pflanzenbetonten Ernährungsweisen von flexitarisch hin zu rein pflanzlich. Wir sehen deutlich geringeres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, auch hier von den Flexitarier über die Pesketarier bis hin zu den Veganern. Im Schnitt sehen wir einfach, dass die Reduktion tierischer Lebensmittel vor allem deswegen so wirkungsvoll ist, weil sie im Optimalfall bedeutet, dass Menschen mehr vollwertige Pflanzen essen, mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide. Die allerwenigsten Österreicher und Deutschen und Schweizer schaffen es, die empfohlenen 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen. Die wenigsten Leute schaffen es, diese 30 Gramm Mindestzufuhr an Ballaststoffen abzudecken. Die wenigsten Leute haben die Vielfalt der sekundären Pflanzenstoffe in ihrer Ernährung. Die meisten Leute überschreiten die Natrium, also die Salzzufuhr, überschreiten die gesättigten Fette, die Cholesterinzufuhren. Und das sind die Gründe. Es hat nichts damit zu tun, ob ich mich jetzt rein vegan ernähre oder Tierprodukte esse. Aber eine vegane Ernährung macht zumindest gewisse Dinge eh schon unmöglich, weil wenn ich keine Tierprodukte esse, ist es quasi unmöglich, die Cholesterin oder auch die Grenze an gesättigten Fetten zu überschreiten. Nachdem der Kaliumgehalt in Pflanzen höher ist, kann man auch mit der Natriumzufuhr etwas entspannter sein und. Das heißt, viele von den Dingen macht man automatisch richtig, man könnte aber die gleichen gesundheitlichen Vorteile auch eben mit einer 80% vollwertig pflanzlichen Ernährung haben, mit 20% Tierprodukten. Aber egal, wofür man sich am Ende entscheidet, sollte man es wirklich mitnehmen aus dem heutigen Gespräch, wenn man das noch nicht weiß, dass unsere täglichen Essensentscheidungen einen massiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Dr. Walter Willett aus Harvard, weltweit bis dato meist publizierteste Epidemiologe, hat dann eine sehr gute Publikation vor einigen Jahren rausgebracht, in einer systematischen Übersichtsarbeit, als er hochgerechnet hat, dass je nach Krankheitsbild und je nach genauem geografischen Gebiet man irgendwo im Bereich von 60-80%, also wirklich in Richtung 3/4 der meisten chronisch degenerativen Erkrankungen, die für die meisten Todesfälle in der westlichen und auch in der weltweiten Welt verantwortlich sind, präventiv vorbeugen und damit verhindern könnte. Also Stoffwechselerkrankungen, also Diabetes oder metabolisches Syndrom, kardiovaskuläre Erkrankungen wie Schlaganfälle, Herzinfarkte. Viele von den Dingen haben natürlich auch eine genetische Komponente, aber unsere genetische Komponente im schlimmsten Fall ladet die allerhöchstens die Waffe, sehr bildlich gesagt. Ob der Abzug dann betätigt wird, das hat sehr stark mit unserem Lebensstil zu tun und im Zuge dessen auch sehr stark mit unserer Ernährungsweise. Und man kann sich sehr, sehr, sehr viele gesunde Lebensjahre, aktuell gibt es eine Publikation, die kam jetzt gerade im Februar diesen Jahres raus, wenn man in Anfang 20ern mit einer, was als Optimal Diet beschrieben wird, das ist ungefähr diese Eat-Lancet-Kommissions-Diet, wenn man die ab den 20ern durchzieht, kann man sich etwa 10 gesunde Lebensjahre noch immer dazu holen. Selbst wenn man in den, ich glaube, 50ern, Mitte 50ern anfängt, sind es immer noch einige, also knapp unter 5 Jahre. Also man kann wirklich viel machen und so sehr unsere Genetik auch gewisse gewisse Bahnen vorgibt, können wir innerhalb derer sehr, sehr viel über unsere persönlichen Entscheidungen verändern.
Oh Mann, ich sauge jedes Wort auf. Ich könnte ewig zuhören. Es ist wirklich, du sprichst mir aus der Seele. Danke dir, ist echt wahnsinnig interessant. Was mich noch interessiert, oder das ist halt auch immer ein wichtiger Punkt, ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel, Supplemente. Nimmst du etwas ein? Brauchst du irgendetwas? Oder lässt du das regelmäßig kontrollieren vom Blut her? Hast du irgendeinen Mangel oder schaffst du es ohne? Oder wie schaut es da aus?
Ja, alles wichtige Fragen. Also, generell gesagt, auf einer Metaebene, Nahrungsergänzungsmittel sind Fluch und Segen zugleich. Warum sind sie ein Fluch? Sie sind wahnsinnig schlecht reglementiert. Sie gelten in der ganzen Europäischen Union als Nahrungsmittel, als Lebensmittel und müssen darin daher im Gegensatz zu Arzneimitteln quasi keinerlei Wirksamkeitsnachweise bringen. Sie müssen nicht wirklich untersucht werden. Es ist einfach ein sehr schlecht reglementierter Markt, der hoffentlich noch deutlich besser kontrolliert wird und auch besser reglementiert wird. Damit einhergehend befinden sich wahnsinnig viele qualitativ minderwertige Produkte am Markt, sehr viele einfach überbezahlte Produkte am Markt. Nahrungsergänzungsmittel sind mit der einfachste Weg, Geld zu drucken, weil man kann wahnsinnig günstige Rohstoffe wahnsinnig teuer verkaufen, wenn man die richtigen Influencer davor spannt. Also da sollte man wahnsinnig kritisch und vorsichtig sein. Auf der anderen Seite sind sie aber auch ein Segen, weil wenn sie richtig gemacht sind, richtig dosiert sind, richtig konzipiert sind, die richtigen Dosierungen und Verbindungen aufweisen, dann können sie helfen, all die Mängel unseres heutigen, bequemen, modernen Lebensstils zu kompensieren, ohne dass wir auf Dauer die Gesundheitskosten davon tragen müssen. Was ich damit meine ist, wir sind heute deutlich weniger aktiv wie noch selbst vor 50 oder 100 Jahren und deutlich weniger aktiv als in den Zeiten, wo aber der Großteil unserer genetischen Rahmenbedingungen geschaffen wurden, als wir noch Jäger und Sammler waren, den Großteil unserer Geschichte. Durch die verminderte Bewegung haben wir natürlich weniger Kalorien, die wir verbrauchen und entsprechend auch weniger Kalorien, die wir zu uns nehmen können, damit wir nicht übergewichtig werden. Und plötzlich müssen wir aber die gleiche Menge an essentiellen, lebensnotwendigen Nährstoffen über die Nahrung zuführen, wie Personen, die, wenn sie aktiver am Feld gearbeitet haben, plötzlich noch 50% mehr Kalorien zur Verfügung haben. Das heißt, wir müssen eigentlich pro Kalorie nährstoffdichter essen. Auf der anderen Seite haben wir aber durch die grüne Revolution und die Verbesserung des Ertragsreichtums unserer Grundnahrungsmittel eine Situation geschaffen, in der sowohl Getreide, aber auch Obst und Gemüse deutlich ertragreicher sind. Also man kann pro Fläche deutlich mehr ernten, die Fruchtkörper sind größer beim Obst und Gemüse, sie schmecken leckerer, aber leider tritt dadurch auch so ein sogenannter Dilution-Effekt ein. Das heißt, wir haben immer noch die gleiche Menge an Nährstoffen, die die Pflanze akquiriert, aber es verwässert eben, weil es in einer größeren Menge an Lebensmittel drinsteckt. Das heißt, hier haben wir auf der anderen Seite eben eher sogar eine Reduzierung der Nährstoffdichte. Wir neigen dazu, den Großteil unserer Getreide, der Vollkorngetreide, die sehr nährstoffreich sind, zu raffinieren und geben damit zwischen 70% und 90% all der Mineralstoffe und Vitamine ab, die im Vollkorngetreide eher in den Randschichten stecken. Wir verarbeiten die meisten fetthaltigen Feldfrüchte und andere Samen und weiteres zu Ölen und verlieren auch damit einen Großteil der Nährstoffe und so weiter. Das heißt, wir haben uns eine sehr leckere, preiswerte, bequeme westliche Ernährungsweise geschaffen, die ganz viele Vorteile mit sich bringt, die aber wahnsinnig defizitär in vielen Nährstoffen sind. Und natürlich kann man jetzt, und das versuchen ja Gesundheitsfachkräfte schon seit Jahrzehnten, die Leute dazu zu bringen, wieder nach den Lebensmittelpyramiden zu essen und zu gucken, dass sie, wenn sie Fleisch essen, möglichst auch Organfleisch essen, weil das wahnsinnig nährstoffreich ist, wenn sie Getreide essen, dass sie überwiegend Vollkorngetreide essen, viel Blattgemüse und so weiter, aber die wenigsten machen das. Und Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, aber sie können die paar Evolutions- oder vielleicht eher sogar, wie soll man sagen, nahrungsmittelproduktionstechnisch bedingten Mängel, die wir einfach aktuell haben, die können die zumindest überwiegend sehr charmant ausgleichen und somit den Großteil der Probleme, die wir damit verursachen, kompensieren. Man weiß auch, dass interessanterweise einige chronische Erkrankungen, Diabetes, weil es gerade meine Masterarbeit war, weiß ich da viel dazu, man denkt, ja, das hat was mit Übergewicht zu tun und mit zu viel Zucker oder vielleicht ein paar sagen mit den falschen Fettsäuren und das sind alles Komponenten, aber es ist auch eine Mikronährstoffkomponente. Man weiß, dass gewisse Mikronährstoffengpässe Insulinresistenzen hervorrufen und entsprechend man die auch wieder reversieren kann, einzig und allein durch eine Mikronährstoffsubstitution. Das heißt, die Prävention und auch die Mikronährstofftherapie sind wahnsinnig interessante Felder, wo man sehr, sehr, sehr viel machen kann. Und eine klug gewählte Nahrungsergänzungsmittelauswahl ist in der veganen Ernährung aktuell unabdingbar, denn die Produktionswege sind nicht auf die Nährstoffbedürfnisse optimiert. Und wenn man eben Fleisch, Milch, Käse, Eier und alles aus der Ernährung streicht, dann sollte man an gewissen Stellen klug supplementieren. Das ist gesundheitlich wunderbar, wenn man das klug macht. Man kommt aber nicht drum herum, bis die Lebensmittel nicht angereichert werden. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber auch in der westlichen Mischkost, und das zeigen selbst sehr konservative und schon 10 Jahre alte Verzehrsstudien. In Deutschland gab es die Nationalverzehrsstudie 2, in der Schweiz gab es in 2017 eine Analyse von Schübach und Kollegen. Da haben wir auch gesehen, dass auch die Mischköstler und auch die Vegetarier und die Pesketarier an einer ganzen Reihe an Nährstoffen Defizite aufweisen. Und nachdem man ja nicht sein ganzes Leben damit verbringen möchte, mit Nährstofftabelle einkaufen zu gehen, um rein rechnerisch irgendwie auf die Dinge zu kommen und keine Mängel zu riskieren oder alle 4 Wochen das Blut untersuchen zu lassen, ist es ein sehr kluger Weg, eine gut gewählte Basissupplementierung quasi als rundum sorglos Paket, als Versicherung zu haben. Im Best Case, wenn man sich eh super ernährt, dann wird vielleicht der ein oder andere Nährstoff aus der Supplementierung gar nicht notwendig sein. Es wird aber, wenn man es klug macht, so dosiert sein, dass es auch nicht schadet. Man wird aber eben, wie man das halt auch mit der Versicherung kennt, wenn es dann doch ein Problem gibt, im Zweifelsfall greift dann eben unsere Nährstoffversicherung und wir werden gewisse Mängel entgehen können, müssen einen dauernden Bluttest machen etc. Das heißt, wir steuern, und ich hoffe, dass wir das eher früher als später machen, aber es wird auf jeden Fall passieren, wir steuern als Gesellschaft auf eine Lebensmittelproduktionsweise hin, die ökologisch und auch nährstofftechnisch optimiert sein wird, sodass man in, würde man sagen, im guten Jahrzehnt kaum noch unkluge Essensentscheidungen treffen kann. Aber bis es soweit ist, sind Nahrungsergänzungsmittel eine sehr gute Zwischenlösung. Preiswert, wenn man die richtigen nimmt, gut erforscht, wenn man die richtigen nimmt, und wirksam erneut, wenn man die richtigen nimmt. Und daher sollte man wenig auf irgendwelche Influencer-Werbungen hören. Man sollte generell gar keine Werbung von einem Nahrungsergänzungsmittelkonzern sich anhören, sondern sollte sich unabhängige Analysen angucken, sollte sich Fachkräfte angucken, die eben keine Interessenkonflikte in dem Bereich haben. Und dann kann man all die Vorteile ohne die Nachteile nehmen. Das ist ein Thema, da können wir jetzt alleine, also wir haben eine ganze Vorlesungsreihe nur zu dem Thema, da kann man wahnsinnig viel sprechen, im ganzen Masterstudium auch zum Thema Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin gemacht, also da kann man sehr, sehr, sehr viel sagen, aber für den Moment ist es wie so oft, sowohl jene Leute, die Nahrungsergänzungsmittel als den heiligen Gral unserer Gesundheit anpreisen, als auch diejenigen, die sagen, nee, wenn wir uns ausgewogen ernähren, kriegen wir automatisch alles. Beide Seiten denken zu kurz und sind entweder ideologisch verhaftet, finanziell verhaftet oder kennen die Literatur nicht. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich finde den Ausdruck Nährstoffversicherung ganz gut, die Absicherung sozusagen. Aber ja, ich kann dem nur zustimmen, Fluch und Segen zugleich. Aber man darf sich dagegen auch nicht ganz verwehren, weil sie einfach auch, wenn sie sinnvoll eingesetzt sind, absolut sich positiv auswirken können und uns unterstützen können.
Ja, sie bringen uns halt auch schneller ans Ziel, weißt du? Also wir können ja auch das Gleiche sagen, okay, wir nehmen jetzt kein Auto mehr, weil das ist unnatürlich, und wir gehen lieber die Strecke von Klagenfurt nach Wien zu Fuß. Kann man machen, irgendwann kommt man auch an. Ja. Das ist halt unnötig schrecklich und anstrengend. Man könnte sich zumindest ein Fahrrad nehmen.
Das ist
ein
guter Vergleich.
Und so sind halt Supplements auch. Wenn sie gut gemacht sind, bringen sie uns schneller ans Ziel und geben uns mehr Zeit für, aus meiner Sicht, wesentlichere Dinge, die mehr zu unserem Wohlbefinden und zu unserer Erfüllung im Leben beitragen, als sich den ganzen Tag mit unserer Nährstoffauswahl zu beschäftigen.
Ja, absolut cooler Vergleich. Finde ich genial. Ja, Nico, wir kommen jetzt zum Ende von der heutigen Folge. Ich bedanke mich noch einmal für diesen wahnsinnig spannenden Talk. Ich hätte noch unzählig viele Fragen. Es ist auch so ein Riesenthema, das ist mir ganz bewusst. Ich hoffe trotzdem, dass wir das ein oder andere gut rüberbringen haben können. Ich bin davon überzeugt, dass jeder mal einen anderen Zugang auch vielleicht jetzt durch dich bekommen hat und eben gerade nicht dieses Negative im Kopf so hat. Nico, normalerweise schließe ich immer die Folge mit 3 Tipps für mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Mhm. Wenn ich einen Studiogast habe, übergebe ich gerne das Wort weiter. Und ich würde dich jetzt bitten, hast du 3 Tipps für uns, für meine Hörerschaft, für mehr Gesundheit und Wohlbefinden?
Ja, selbstverständlich. Es kann man auch alles nachhören, wenn man sich das dann, oder nachsehen auch, wenn man das noch mehr vertiefen möchte, weil es gibt auf meinem YouTube-Kanal, der heißt gleich wie ich, Nico Rittenau, eine Videoreihe zu meinen 10 Tipps für gesunde, in dem Fall vegane Ernährung. Die sind aber ziemlich universell, weil sie mit wenigen Anpassungen auch auf jede andere Art der Ernährung passen, weil die Grundfeste ja immer dieselben sind. Und ich kann mir da jetzt einmal 3 raussuchen, die besonders universell sind. Ein Tipp ist zum Beispiel, und das kennt man vielleicht auch sogar schon aus der Kindheit, aber man wird erst verstehen, wie wichtig es ist, wenn man das ein bisschen durchdekliniert. Und zwar, man sollte den Regenbogen essen. Das heißt, man sollte bunt essen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man aus der Smarties- oder Skittles-Packung möglichst viele unterschiedliche Farben wählt, sondern natürlich möglichst viel buntes, frisches Obst und Gemüse. Und der Grund dafür ist, dass die Farbe, die wir im Lebensmittel sehen, die sekundären Pflanzenstoffe sind, die im Lebensmittel stecken. Und interessanterweise hat sich der menschliche Organismus in quasi schon Koevolution mit Pflanzen entwickelt, weil die Ernährung des Menschen je nach geografischer Lage immer mehr oder weniger pflanzenbetont war, mit wenigen Ausnahmen. Und unser Organismus gelernt hat, gewisse sekundäre Pflanzenstoffe zu nutzen. Die haben in sich oft eine antikanzerogene, also krebspräventive Wirkung, eine antioxidative Wirkung, um oxidativen Stress entgegenzuwirken. Sie können den Blutzuckerspiegel regulieren, sie können den Cholesterinspiegel reduzieren, etc. etc. Und sehr viele pharmakologische Mechanismen, die wir heute bei den Medikamenten kennen, haben sich interessanterweise auch angelehnt an gewisse Wirkungsmechanismen, die sekundäre Pflanzenstoffe haben. Beispiel wäre in der Therapie von Brustkrebs, wenn man Tamoxifen, selektiven Östrogenrezeptormodulator nimmt, dann hat der im Prinzip vom Wirkungsmechanismus eine ähnliche Vorgehensweise wie die sekundären Pflanzenstoffe aus der Isoflavongruppe in der Sojabohne. Einer der Gründe auch, warum die Sojabohnen auf Dauer, wenn man sie regelmäßig isst, ein krebspräventives Potenzial für die Art haben. Das heißt, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, man möchte einfach gucken, dass man die roten, die grünen, die gelben, die orangen, die blauen, die violetten, unterschiedlichen Farben regelmäßig in Ernährung hat, und zwar aus vollwertigem pflanzlichem Obst und Gemüse, und im Zweifelsfall eben immer zu der bunteren Wahl greift. Wenn man jetzt denn die Wahl hat zwischen roten Reis und weißen Reis, wissen wir nehmen den roten. Braune Champignons, weiße Champignons, wir nehmen die braunen und so weiter. Und wenn wir das in unseren Alltag einbauen, haben wir schon mal, egal wie wir uns ernähren, einen sehr großen Vorteil für unsere Gesundheit rausgeholt, denn eben all diese sekundären Pflanzenstoffe haben viele von den gewünschten Mechanismen.
Ja, ich glaube, das war jetzt ein sehr großer Tipp und ein sehr wichtiger Tipp. Ich predige das auch immer. 5-mal Obst und Gemüse am Tag klingt sehr viel. Wenn man sich darauf konzentriert, ist es trotzdem immer was, was eigentlich relativ leicht umzusetzen ist.
Boah, du sagst es.
Ja, lieber Nico. Und zwar, ich bedanke mich jetzt noch einmal. Ich finde es einfach sehr wichtig, dass man auch immer wieder sich darüber unterhaltet und einfach auch aufzeigt, es muss auch nicht zu 100% vegan sein, aber es ist mit jedem Tag, den man einfach einmal versucht, vegane Gerichte einzusetzen, mehr vegane Speisen auszuprobieren. Jeder Step ist eigentlich schon eine Hilfe für die Umwelt, für das Tierwohl, aber auch für unsere Gesundheit. Also insofern probieren, probieren, probieren und sich selbst davon überzeugen, wie schmackhaft, lecker und vielleicht auch einfach das sein kann. Und vielleicht erlebt der ein oder andere auch einen gesundheitlichen Benefit und Vorteil. Das wäre natürlich super wünschenswert, dann haben wir gleich die Bestätigung. Ja, wie gesagt, wir können uns auch stundenlang weiter unterhalten. Ich werde bei der Podcast-Beschreibung unten anführen natürlich sämtliche Accounts und Links von Nico, wo man ihn findet. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Infos auf deinem Instagram-Account, aber auch eben auf YouTube. Ich kann auch nur Werbung machen für deine Bücher. Ich finde sie einfach super praktisch und wahnsinnig informativ für alle, die da noch näher eintauchen wollen. Ja, ansonsten sage ich wirklich herzliches Dankeschön für deine Zeit, für deine wertvolle Zeit. Zu euch, meine lieben Hörer, sage ich bis bald und wir hören uns wieder. Alles Liebe und Gute. Tschüss,
danke,
Nico.
Danke für die Einladung. Mach's gut. Tschüss. Und die letzten zwei Tipps, die noch schulde, kann man gerne auch dann bei den 10 Tipps nachhören. Da fehlt die Zeit.
Oh, sehr gut.
Hat mich sehr gefreut. Mach's es gut. Ciao.
Missing Link.